Ja, im Interesse der Zeit sollten wir jetzt zum letzten Vortrag kommen und hoffentlich haben wir da noch ein paar Minuten, um das alles zu diskutieren. Herr Stripney, auch von der Senckenberg-Gesellschaft, es geht jetzt nicht um einen ganz konkreten Fall, sondern überhaupt um den Wissenstransfer. Wie können wir das, was wir über die Erde und die Biosphäre wissen, weitergeben? Und das ist eben eine zentrale Herausforderung, auch ein Thema dieser Konferenz. Bitte schön,
Herr Stripney. Ja, danke. Gerade mal, meine geehrten Damen und Herren, Wissenstransfer. Natürlich mit dem Schwerpunkt Wissenstransfer im Bereich Klima im System Erde. Ganz einfach, ein paar Definitionen. Zunächst mal generieren wir Daten, das ist eine Punkt- beziehungslose Ansammlung von Punkten. Informationen sind dann in der Regel schon etwas konkreter, häufig mit einer Einheit versehen. Aber Wissen, das ist das Wie, das Know-how. Die Menschheit hat schon lange gesehen, dass es Schwierigkeiten gibt bei dem Wissenstransfer. Man fing dann an, nicht nur zu reden, sondern auch die Höhlen zu bemalen. Sicherlich ein Meilenstein. Die Keilschrift der Sumerer war dann natürlich ein Weg, der noch wesentlich effizienter war. Der Buchdruck sicherlich ein weiterer Meilenstein. Und das Internet ist jetzt 40 Jahre alt geworden. Sicherlich heute das Vehikel, das für den Wissenstransfer weltweit sehr stark eingesetzt wird. Wir haben diese Wissenspyramide, Daten, Informationen, das Wissen selbst. Und wir sehen auch, dass auch die Hochschulen in Deutschland sehr schnell erkannt haben, dass es nicht ausreicht, nur Wissen zu produzieren, sondern dass man das auch weitergeben muss, dass wir die Kunden im Anführungszeichen genannt ansprechen müssen. Wir sehen hier die Entwicklung der Transferstellen an deutschen Hochschulen und dieser Prozess hat sich jetzt weiterentwickelt. Wo liegen nun die Probleme, wo ist die Herausforderung beim Wissenstransfer im Bereich Klima und System Erde? Eine klassische Herausforderung ist, dass wir im Gegensatz zur Chemie nicht mit rein und Reinstoffen arbeiten, sondern mit schmutzigen Systemen, Vielkomponentensystemen, interaktiv untereinander verkoppelt, verzahnt, verflochten. Wie hier zum Beispiel Fluid-Festgesteinswechselwirkung bei der Oxidation von Sulfiden. Hinzu kommt, dass wir diese schmutzigen Systeme auch noch über gigantische Raum- und Zeitskalen betrachten. Das heißt, dass wir über Hunderte von Millionen von Jahren den Kopf zerbrechen müssen. Denn wir wissen, dass wir natürlich gerade auch bei solchen Systemen wie das Klimasystem und das Erdsystem, wir sehr Langanhalteprozesse haben, die mit mittelfristigen Reaktionen sich überlagern, bis hin zu ganz kurzfristigen Ereignissen. Aber wir müssen alle drei Maßstabsskalen in die Untersuchung mit einbeziehen. So wie man eine dieser Maßstabsskalen auslässt, macht man sicherlich Beobachtungsfehler. Das Gleiche ist natürlich auch die Zahl der Akteure und der Stakeholder, der Anteilseigner in diesem Prozess. Wer spielt denn da überhaupt eine Rolle? Wo sind denn die großen und die kleinen Räder? Wie sind diese Uhrwerke miteinander verzahnt? Eine sehr komplexe Herausforderung in so einer Fragestellung. Und was mindestens genauso, und das ist ein zeitnahes Ziel natürlich, dass die hohe Erwartungshaltung, die geschürt wird. Das heißt, die Politik, die Gesellschaft, die Wissenschaft, die Entscheidungsträger, die wollen von uns belastbare, hoch orts- und zeitauslösende Aussagen. Die wollen also nicht wissen, ob es 2050 um 2,4 oder 2,5 Grad wärmer wird. Die wollen jetzt wissen, müssen wir den Hamburger Hafen, die Eindeichung erhöhen und das morgen oder übermorgen. Die wollen jetzt wissen, müssen wir neue Rheinschiffe planen aufgrund der veränderten Niederschlagsbedingungen in Deutschland, ja oder nein. Und da haben wir natürlich ein Problem, was diese zeitnahen Projektionen in die Zukunft angeht, weil hier das Signal häufig kleiner ist als das Rauschen für unsere Aufmerksamkeit. Haben. Das heißt, hier stehen wir in einem gewissen Zugzwang, zum einen neben der Grundlagenforschung und der anwendungsbezogenen Grundlagenforschung, auch hier zu belastbaren, zeitnahen Aussagen, natürlich auch in der Region, in der Kommune zu kommen. Man kann diese Beobachtung vielleicht nur ganz holzschnittsartig sein, wenn man das mit dem Briefkasten verzeiht. Zum einen, wenn man in den Briefkasten hineinschaut, wenn wir nur punktuell arbeiten können, sehr enge Beobachtungsraste haben, dann sieht man die Erde wie als schwarzes Loch. Häufig haben wir nicht andere Möglichkeiten. Wir haben das gesehen beim Methanaustritt aus Permafrostböden, wo man einfach nur punktuell arbeiten kann, weil man die riesigen Areale nicht gleichzeitig beobachten kann. Aber das Beispiel natürlich Beobachtungsstandpunkt für eine Fragestellung ist sehr wichtig. Wenn wir nämlich aus dem Briefkasten herausschauen, würden wir die Erde immer nur als Scheibe betrachten. Was wir vor uns sehen, sind diese komplexen Systeme. Und da haben wir eigentlich schon vor 10 Jahren uns den Kopf zerbrochen. Und wir haben in diesem Bereich des Geotechnologienkonzepts ja ein Leitprojekt formuliert, die globalen Stoffkreisläufe, Bindeglied zwischen Bio- und Geosphäre. Das heißt, hier wurde schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Und ich würde es natürlich sehr begrüßen, wenn wir zeitnah auch dieses Leitprojekt in die Förderung bringen würden. Denn wir haben, ich glaube, es in den letzten 2 Tagen gesehen, dass hier gerade was diese globalen Kreisläufe angeht, ein sehr hoher Forschungsbedarf besteht. Denn das ist der Stand, was haben wir? Wir haben lückenhafte Daten, heterogene Daten, vielleicht sogar widersprüchliche. Wir haben ein sehr komplexes System mit schnellen und großen drehenden Rädern und Transmissionsriemen. Jeder, der von Mechanik etwas versteht, sieht, das kann so nicht funktionieren. Aber wir machen natürlich jetzt schon Handlungsempfehlungen. Das wird erwartet, das steht in jedem Antrag drin. Und dass die natürlich nicht die Qualität haben, die wir vielleicht erreichen könnten, ist auch verständlich. Nächstes Problem ist, dass wir dieses ganze Wissen, das wir generieren, jetzt nicht einfach wo aufschreiben oder publizieren und in Flyer oder Newsletter packen, sondern wir haben verschiedene Zielgruppen, die wir erreichen müssen. Eine weitere Verkomplizierung des Zustands. Wir müssen natürlich versuchen, an die politischen Ebenen zu kommen, EU, Bund, Länder, Kommunen. Wir haben internationale Organisationen, NGOs, die inzwischen gerade auch in der Klimadiskussion ein gewichtiges Wort mitreden. Wir haben Wirtschaft, Wissenschaft und natürlich die Gesellschaft, die wir alle mit in ein Boot holen müssen. Das heißt, zielgruppenorientierte Produkte, es gibt viele Beispiele, das Klimathema selbst ist ein solches, es hat ja eine gewisse Zeit gedauert, bis es überhaupt auf die Nummer 1 auf der Tagesordnung kam. Der Stern Report war hier sicherlich ein Beispiel für den Durchbruch. Wir haben auch hier dieses Erlebnis oder diese Auseinandersetzung zwischen strittigem Wissen und unstrittigem Wissen erlebt. Das heißt, die ganze Diskussion, wie hoch ist der anthropogene Anteil, gibt es ihn überhaupt, ist er ausschlaggebend oder auch nicht. Wir haben heute vergleichbare Diskussionen, was strittiges und unstrittiges Wissen angeht, zum Beispiel bei der Verbringung von Kohlendioxid in den Untergrund. Die Entlagerung radioaktiver Abfälle ist ein strittiges, weiß Gott, Thema, das wir seit vielen Jahrzehnten vor uns herschieben. Aber auch die Biomasse, die Bioenergie, die nachwachsenden Rohstoffe mit dieser Konkurrenzanspruch, gerade was die Flächen angeht, ob wir überhaupt die Fläche haben, CO2 in Biomasse zu speichern, die Energiepflanzen kontra Nahrungsmittel, das sind alles Diskussionen, die heute gute Beispiele dafür, wie strittiges und unstrittiges Wissen in der Diskussion natürlich vorhanden ist. Und hier ist es auch nicht ganz einfach, zu einer allgemein befriedigenden Lösung zu kommen. Wenn wir die Zielgruppe Gesellschaft sehen, dann muss man natürlich plakativ arbeiten. Da sind häufig Überzeichnungen notwendig. Wir wissen auch um die Gefahr, wenn wir nur von Katastrophen reden. Aber immerhin war das natürlich häufig ein Mittenauslöser, dass das Thema in der Öffentlichkeit überhaupt wahrgenommen worden ist. Was machen wir bei unserem neuen Forschungszentrum, Biodiversität und Klimaforschungszentrum, das jetzt seit 18 Monaten etwa besteht? Hier haben wir uns diese Herausforderung gestellt, haben also neben den klassischen Naturwissenschaften die soziale Ökologie hinzugenommen mit dem Institut ISÖ in Frankfurt, das Institut für sozialökologische Forschung. Und wir haben eben Projektbereiche, die das klassische naturwissenschaftliche Wissen zusammentragen über diese verschiedenen Zeitskalen in der Erdgeschichte bis hin zu den ortsauflösenden, schnellen Reaktionen. Wir haben ein Laborzentrum, wir modellieren selbstverständlich, aber dann versuchen wir jetzt, und da sind wir sehr schnell zu dem Punkt gekommen, dass es nicht nur reicht, eine Transferstelle einzurichten und eben diesen berüchtigten Flyer und den Newsletter zu produzieren oder die Internetseite zu pflegen, sondern dass wir sogar Forschung brauchen, wie man überhaupt Transfer gestaltet. Und zwar Transfer und Wissens- und Know-how-Transfer sowohl innerhalb unseres Forschungszentrums, der interne Wissensfluss, aber natürlich auch der externe. Denn wir brauchen diese Diskurse, wie wir das auch gestern in der Podiumsdiskussion gehört haben. Wir müssen analysieren, wen wir wo in der Gesellschaft ansprechen, wer welche Informationen und welches Wissen in welcher Form benötigt und zu welchem Zeitpunkt. Diese Akteursansprüche und die Nutzungsansprüche setzen also voraus, dass wir dieses klassische naturwissenschaftliche Systemwissen, Erdsystemwissen, Klimasystemwissen transferieren in Handlungswissen und das noch zielgruppenspezifisch. Das ist nicht trivial, das macht man nicht mal so nebenbei, sondern das ist ein völlig neues Gebiet, wo wir uns, denke ich, viele Einrichtungen noch deutlich verstärken müssen. Hier ist mal ein kleines Beispiel von so einer Diskursfeldanalyse, wo wir aus den Teilprojekten heraus sehen, wie sind die Stakeholder, die Anteilseigner. Wir haben das mal ein Beispiel Wald der Zukunft durchgerechnet. Was ist Wald? Wer nutzt den Wald vom Erholungswert bis zum Holzeinschlag? Wie kann man die Folgen abschätzen? Wie kommen wir zur Bewertung bis hin zu den Schlussfolgerungen, zu den Handlungsempfehlungen? Und haben auch sehr schnell festgestellt, dass das ein Weg ist, der natürlich nach außen führt, in die Welt getragen wird, in die Öffentlichkeit, aber auch wiederum Fragen zurückwirft. Das heißt, dass wir durch diese Diskurse, durch das Gespräch mit den Anteilseignern, mit den Stakeholdern selbst wieder neue Fragestellungen bekommen für die Neuausrichtung unserer Forschungsfragestellung. Also kommen wir zu unserem System Klima im System Erde zurück. Wir müssen also dieses Systemwissen transferieren in das Handlungswissen. Da gibt es inzwischen, gerade was die Mikitation angeht, sehr viele Ansätze, die CO2-Neutralität. Es gibt heute den CO2-neutralen Brief von der Bundespost. Schweden will einen CO2-neutralen Flughafen bauen. Wir haben in Hessen das Projekt einer CO2-neutralen Landesverwaltung. Alles toll und richtige Ansätze. Wir müssen nur sehen, auch gerade bei dem Bundespostbrief, ob da wirklich CO2-Freiheit drinsteckt. Man muss also eine gesamtheitliche Betrachtung vornehmen. Wir sehen es im Energiebereich, das Post-Petroleum-Zeitalter. Wir müssen also uns nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern natürlich auch auf Hinblick der Reservenverknappung hier auf völlig neue Anpassungsstrategien einlassen. Die Industrie, das haben wir im Rahmen des European Institute for Technology vorgeschlagen, Promoting a low emission economy, also auch hier, wie kommen wir zu einer Erniedrigung der Emissionen? Alle sprechen vom Elektroauto, die Kraftfahrzeugindustrie sagt, mehr als 5% wird es nicht werden. Aber auch beim Wohnen zum Beispiel wollen wir im Bereich Hessen zum Beispiel bei den Landesbauten vorgeben, dass wir im Neubau möglichst nur noch Gebäude errichten, die Energie produzieren, also die das Elektroauto gleich mitbetreiben. Bei der Land- und Forstwirtschaft, der Wald der Zukunft, weil es hier um sehr lange Zeiträume geht, wenn ich irgendeinen Bereich neu bestocke, dann habe ich Entscheidungen getroffen für 10, 100, 200 Jahre vielleicht. Und was die Technologie angeht, auch das Geoengineering, wir brauchen einen Innovationssprung. Wir wissen, diese Innovationssprünge kommen nicht von heute auf morgen. Und gerade was die Standardtechnologien angeht, da gibt es bislang noch wenig Licht am Tunnel, dass wir zum Beispiel zu komplett neuen Transportsystemen kommen. Was hier steht, von Energie bis Technologie, lässt sich eigentlich aus der Adaption genauso übertragen. Ich habe es nicht nochmal runterkopiert. Das sind die Bereiche, die sich sowohl erniedrigen müssen, ihre Emissionen aus Klimaschutz, aber auch aus Ressourcenschutz. Und wir wissen natürlich, dass gerade im Bereich Natur, Boden und Grundwasser hier die größten und die verletzlichsten Systeme gegeben sind, sowohl was den Schutz angeht, aber auch die nachhaltige Nutzung, denn das sind Ressourcen, die auf diesem Planeten begrenzt sind, sich sogar pro Kopf zum Teil bis 2030 halbieren aufgrund der stark ansteigenden Weltbevölkerung. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir uns dieses hohe Ziel stecken, das hier bewusst in Gänsefüßchen gesetzt haben, das Erdsystemmanagement, dann brauchen wir gesamtheitliche Betrachtung, und zwar von den geogenen und den anthropogenen Stoffkreisläufen. Wir brauchen diese Betrachtungen über lange Zeiträume, über große Areale, aber mit den unterschiedlichsten Beobachtungsmaßstäben vom Satellit über die regionalen und lokalen Ansätze bis hin runter, wie wir das in unserem Forschungszentrum auch betreiben, bis hin zur Molekulargenetik, also bis in den molekularen Maßstab hinein. Wir müssen für die ganzen Systemwissen, das wir generieren, natürlich auch die ethischen und sozialen Aspekte verfolgen. Werkzeuge dafür gibt es genug im Bereich der Technologie, in der Marktwirtschaft, in der Politik. Wir müssen das Ganze global steuern, um regional handeln zu können. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wissenstransfer ist keine Einbahnstraße. Wie Wissenschaft selbst lebt natürlich auch von den Reaktionen, die ihr Wissenstransfer selbst dabei beigetragen hat. Der Wissenstransfer ist so komplex wie das Klima im System Erde selbst. Er muss zielgruppenspezifisch sein und wir müssen, und auch das ist eine zusätzliche Herausforderung, Systemwissen und Handlungswissen gleichzeitig erarbeiten. Und das dahin, und dafür, da sind wir sehr schnell zu denken, es kommt, brauchen wir zusätzliche Transferforschung, um hier diese Werkzeuge zu optimieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.